So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ich heute Morgen hier sein darf, das erste Mal. Deswegen hat mich Dominik gebeten, auch noch was zu mir persönlich zu sagen. Wie ihr hört, kann ich nicht so gut Schweizerdeutsch. Ein bisschen geht, aber die Leute fangen immer an zu lachen. Ich komme ursprünglich aus Deutschland. Ich habe in Deutschland während meinem Theologiestudium meine Frau kennengelernt. Sie kommt aus der Schweiz, aus Langenthal, Kanton Bern. Inzwischen bin ich auch Papierli-Berner, oder so eingebürgert sogar. Aber genau, so fürs Predigen, wenn es für euch okay ist, bleibe ich beim Hochdeutsch oder zumindest das, was ich Hochdeutsch kann. Ich komme ja aus Baden-Württemberg und der Slogan von Baden-Württemberg heißt: Wir können alles außer Hochdeutsch. Und die Schweizer glauben mir das nie, aber es ist tatsächlich so, ihr seid viel besser im Hochdeutsch, wie ihr meint. Diejenigen, die nicht wissen, wie Deutsch geht, das sind meistens die Deutschen. Ja, ist kein Witz, ich habe Abi gemacht, ohne zu wissen, was Akkusativ ist. Ja. Nur um euch mal ein gutes Gefühl zu geben. Genau, seit 2005, mit 14 Monaten Unterbrechung, bin ich in der Schweiz. Zunächst waren wir in Heiden im Appenzeller Land. Also haben so in der Postkartenidylle auf 800 Meter gelebt. Da haben wir auch richtigen Winter erlebt und vor allem grüne Wiesen. Ich habe schon als Kind, wenn wir in die Schweiz gekommen sind, haben wir immer gesagt, in der Schweiz ist das Gras grüner. Und das war dann in Heiden, wurde es auch bestätigt. Heiden hat so eine Geschichte der als Kurort vor dem Ersten Weltkrieg. Und da kam immer ein Augenarzt aus Berlin und hat seine Praxis in die Schweiz verlegt und hat gesagt, die grünen Wiesen tun den Augen gut. Das ist kein Witz. In der Schweiz ist das Gras grüner. Deswegen sage ich auch immer, die Schweiz ist das gelobte Land der Deutschen. Dann waren wir 14 Monate in Belgien, weil ich noch eine versuche, eine Doktorarbeit zu schreiben. Ich betone immer das Versuchen, also ich bin immer noch dran. Und jetzt bin ich seit 5 Jahren in der FEG Höfe. Das ist leider auf der anderen Seite des Sees, leider, weil ich angefangen habe zu fischen. Und ich glaube, die besseren Stellen sind hier bei euch, um vom Ufer aus gescheite Egli zu fangen oder so. Und wir haben kein Auto, dann ist es immer ein bisschen umständlich, wenn man am Abend noch geschwind fischen gehen will. Aber ich komme dann mal, ich probiere es mal. Ich bin eben Anfänger. Was mache ich sonst noch so im Leben? Eben Doktorarbeit, Familie, 3 Kinder haben wir. 2 habt ihr gerade eben gesehen. Noah 8 Jahre, Jael 6 und unser Jüngster ist 18 Monate, der Silas. Genau, der ist bei der Mama geblieben. Genau, ja, ich freue mich, dass ich heute über Psalm 23 predigen darf. Ihr dürft mir natürlich auch hinterher noch Fragen stellen, wenn ihr noch was wissen wollt über mich. Ich habe eine Präsentation mitgebracht, vielleicht könnt ihr die einblenden oder ich weiß nicht, ob ich durch die starten muss. Ha, genau. Genau, ich habe gesagt, mehr als Wellness für die Seele. Aber wir lesen mal zusammen den Text. Psalm 23, Vers 1 und 2. Ich habe mir erlaubt, die neue Genfer Übersetzung zu verwenden. Wahrscheinlich klingt uns allen die Luther-Übersetzung im Ohr. Habe ich heute mal was anderes genommen. Ein Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Wenn man diesen Psalm hört, dann kommen uns wahrscheinlich sofort Bilder in den Sinn. Ich weiß nicht, ob Sie, ob ihr irgendwelche näheren Beziehungen zu Schafen habt oder Schafherden, vielleicht als Kinder. Ich kenne Schafherden nur vom Zaun oder vom Beobachten. Wir hatten tatsächlich diesen Sommer die Gelegenheit, eine Schafherde auf der anderen Seite, also von unserem Balkon aus zu beobachten. Wir wohnen an so einem Bach und hinten kommt eine Autobahn, zwischendrin ist die Wiese und da war eine kleine Schafherde. Und so stellen wir uns Schafherden vor oder grüne Wiesen, immer genügend zu fressen, ihnen passiert nichts. Der Besitzer der Schafherde, der hat sogar Esel, weil wenn er die Schafe auf die Alp tut, dann sind es Herdenschutzesel, weil Esel haben keine Angst vor Wölfen, sondern treten die unter Umständen sogar tot. Und das fand ich noch ganz spannend. Und wenn man so diesen Psalm 23 hört, dann klingt es doch nach Wellness. Und ich habe mich so auf die Suche gemacht und Wellness ist tatsächlich ein Thema, was boomt. Wahrscheinlich keine Überraschung. Ich habe eine Studie dazu gefunden, die Details sind nicht so interessant, immerhin 12,8% mehr Umsatz. Wellness wächst, war so das Ergebnis dieser Studie. Ich habe vorhin auf dem Handy noch geschwind das Zitat gesucht, weil ich das vergessen habe rauszuschreiben. Da heißt es als Ergebnis von der Studie, die Auszeiten im Hotel werden länger, die Erwartungen an die Hotels, deren Service und inkludierte Leistungen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ein Rundum-Sorglos-Paket soll den Aufenthalt im Hotel so perfekt und entspannend wie nur möglich machen. Ein ansprechendes Ambiente, Hotelleistungen vom Frühstück bis zum Dinner, Nutzung von Wellness- und Fitnessbereich jederzeit, das Bedürfnis, den komplett durchorganisierten Alltag hinter sich zu lassen, spiegelt sich in der Tatsache, dass sich mehr als die Hälfte der Wellnessreisenden 2 oder mehr Auszeiten pro Jahr gönnen. Der Markt ist um 12,8% gewachsen. Wow. Und es gibt sogar eine Generation Y, also die Jahrgänge 1983 bis 1996, das sind sozusagen die nachfolgenden Jahrgänge, da sind sogar 53% mehr Wellnessurlaube gemacht. Wellness boomt und ich glaube, das können wir sehr gut nachvollziehen, oder so dieser Satz, diesen mit dem durchgetakteten Alltagsprogramm, das höre ich manchmal von Menschen, dass der Alltag anstrengend, stressig ist, dass wir eine Auszeit brauchen, dass wir Abstand brauchen. Und dass wir uns gut ernähren, auch dass die Ansprüche gestiegen sind an Wellness. Mir ist so aufgefallen, oder Wellness gibt es eigentlich nicht zu Hause, nicht im Alltag. Wellness muss man dazu buchen. Wellness muss man sich gönnen. Das sind alles so Trends in unserer Zeit, die mich durchaus auch nachdenklich machen. Und Psalm 23 könnte man ja meinen, das ist eigentlich ein Wellness-Psalm, oder? Hirte, grüne Weiden, saftiges Gras, Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Aber ich glaube, es geht im Psalm 23 um viel mehr. Ich glaube, es ist mehr als Wellness für die Seele, was Gottes Wort uns da vermitteln möchte. Sephora Nelson hat ein Buch geschrieben über den Psalm 23 und der Untertitel lautet Eine Einladung zum Vertrauen. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Beschreibung ist vom Psalm 23, dass es eine sehr gute Charakterisierung ist. Der Herr ist mein Hirte. Und als ich diesen Psalm gelesen habe, hat mich das eigentlich neu gepackt. Wir wissen ja nicht so genau, was David erlebt hat. Wir wissen auch nicht so genau, wann dieser Psalm entstanden ist. Gibt ja keine Zeitangabe dabei. Aber dieser erste Satz, der führt uns mitten hinein in eine Beziehung, die das Leben von David geprägt und auch verändert hat. Und sie reißt uns heraus aus jeglicher Idylle. Das will ich gerne erklären. Ich glaube, dieser erste Satz, der Herr ist mein Hirte, ist nicht nur einfach ein Satz, sondern es ist nicht nur die Einleitung, sondern das ist die zentrale Aussage dieses Psalmes. Das ist der Anker und der Bezugspunkt, an dem man jede andere Aussage dann aufhängen muss, auf die man zurückgreifen muss. Ganz grundsätzlich und fundamental. Und wenn ich diesen ersten Vers, diesen ersten Satz, der Herr ist mein Hirte, wenn ich den charakterisieren würde, dann fallen mir 3 Stichworte auf. Das erste ist Bekenntnis. Das ist ja nicht so, dass David hier eine Bitte ausspricht, dass er sagt, Herr, sei du mein Hirte. Oder er sagt auch nicht, er spricht keinen Wunsch aus, er spricht nicht in Möglichkeitsform. Er sagt nicht, das wäre auch noch eine Option, die du dir überlegen könntest. Oder ich mir überlegen könnte. Sondern das ist ein vertrauensvolles und frohes Bekenntnis, der Herr ist mein Hirte. Das kommt nicht zähneknirschend, wenn man diesen Psalm sich anschaut, sondern fröhlich und von ganzem Herzen. Das ist Bekenntnis, Lob, Anbetung. Da klingt was mit von Triumph, Freude und Dankbarkeit. Der Herr ist mein Hirte. Und das Zweite, was mir auffällt bei diesem Satz, ist, dass es eine Festlegung ist. Etwas, was wir ja manchmal scheuen. Oder wer legt sich heute schon fest, ob er zu einem Termin geht, sei es den Arzttermin, aber wer legt sich schon fest, ob er in eine Veranstaltung geht, von der jüngeren Generation bis kurz vor knapp, vielleicht kommt ja noch was Besseres. Aber David hat sich festgelegt und er weiß genau, wovon er spricht. In diesem Satz sind die Rollen völlig klar. Oder der Herr ist mein Hirte. Das ist eigentlich, müssen wir vorstellen, das ist kein Wellness-Psalm, das ist auch kein Schafe-Psalm, sondern das ist ein Hirten-Psalm. Psalm 23 redet von dem, was der Hirte kann, was der Hirte macht. Und natürlich, wie meine Beziehung zu ihm aussieht. Und David wusste um die Rolle eines Hirten. Dieses Bekenntnis, was er ausspricht, das war ja für ihn nicht nur Theorie. Ja, wenn ich was über Schafzucht erzählen würde, dann wäre das Theorie. Aber er spricht von dem Hirten aus seiner Erfahrung. David war Hirte. Wir wissen, als er von Samuel zum König gesalbt wurde, da kommt Samuel zur Familie seines Vaters nach Hause. 7 Brüder hat David. Alle werden da vor den Samuel geführt. Und keiner von den 7 ist es. Und dann sagt der Samuel, ja, sind es denn alle deine Söhne? Und dann sagt der Isai, nein, einen habe ich noch, der ist gerade die Schafe hüten. Den haben wir abgestellt. Da haben wir gedacht, den brauchen wir nicht, den lassen wir die Schafe hüten. Und dann kommt Samuel und dann kommt David und dann heißt, der Junge war schön und kräftig und dann wird er von Samuel gesalbt zum König, zum zukünftigen König. Und wenn wir diese Bilder vor Augen haben mit grünem Gras und riesigen Schafherden mit einem Elektrozaun außenrum, dann müssen wir die ganz schnell wieder vergessen. Denn das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Wirklichkeit von David zu tun. Wie hat denn David seinen Hirtenjob erlebt? Das wissen wir, wenn wir die Geschichte von David und Goliath lesen. Da wollte Saul ja, dass er da so alles Mögliche an Schutzvorrichtung mitnimmt und dann Waffen. Und dann hat David zu ihm gesagt, wisst ihr, mein König, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser gehen. Er wird dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister schützen. Also nichts da mit Schöfli und unterm Baum sitzen und am Strohhalm knabbern oder am Grashalm. Nichts mit Elektrozaun. Das war die Wirklichkeit. Der Hirte hatte eine Aufgabe. Der war lebensnotwendig für die Schafe. Die konnten sich nicht alleine verteidigen. Der war wichtig, damit die Herde behütet wird. Und dann sagt dieser selbst erfahrene Hirte, der zum König gesalbt wurde, der sagt irgendwann, der Herr ist mein Hirte. Das wäre wie wenn unser Bundesrat sagen würde, ich bin eigentlich gar nicht der Mächtigste. Ich brauche einen, der mich beschützt und meint damit nicht das Volk, sondern den lebendigen Gott. Versteht ihr, David ist die höchste Autorität in ganz Israel. Wenn er was sagt, dann funktioniert es. Der hat Möglichkeiten, die hat keiner in Israel zur damaligen Zeit. Und er sagt, der Herr ist mein Hirte. Ich bin abhängig. Ich lege mich fest. Ich sage nicht alleine, wo es lang geht. Ich orientiere mich an dem, was mein Hirte sagt. Da kommt eine Beziehung zum Ausdruck, eine Abhängigkeit. Das ist eine Festlegung und auch diese Festlegung ist Anbetung. Was heißt Gott wirklich ehren, wenn ich sage, du bist mein Hirte? Und das Dritte, was mir einfällt, wenn ich diesen Satz lese, ist Ermutigung. Ich glaube, nicht nur aus der Erfahrung von David heraus Sondern David will uns sagen, Gott sei Dank ist Gott so ein guter Hirte. Gott sei Dank ist er ein guter Hirte, auf den kann ich vertrauen. Es ist ganz interessant, wenn man ab und zu eine Predigt im Internet sucht zu Psalm 23, ich mache das, ich kopiere auch hemmungslos aus anderen Predigten, gab da mal eine komische Diskussion in der Spektrum, verstehe ich überhaupt nicht, also gibt kein Copyright im Reich Gottes, es geht immer darum, dass wir Jesus groß machen. Aber es ist ganz interessant, wenn man mal nach Psalm 23 Predigten schaut, ab und zu taucht dieser Satz von Immanuel Kant auf. Er ist ganz lustig, dieses Zitat. Immanuel Kant hat angeblich oder eben doch nicht gesagt, aber es wird ihm zugeschrieben, alle Bücher, die ich gelesen habe, haben mir den Trost nicht gegeben, den mir Psalm 23, Vers 4 gab. Psalm 23, Vers 4 ist, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo ich Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Also, angeblich habe Immanuel Kant gesagt, alle Bücher, die ich gelesen habe, haben mir den Trost nicht gegeben, den mir Psalm 23, Vers 4 gab. Inzwischen hat man alles, was Immanuel Kant geschrieben hat, digitalisiert und hat festgestellt, der Satz, der taucht nirgends auf. Das ist ein falsches Zitat. Schade für Immanuel Kant. Aber das ist eigentlich eine Aussage, über die Bedeutung von Psalm 23. Denn wenn sich dieses Zitat hält, oder dann ja nicht nur wegen dem Namen, sondern auch wegen dem Inhalt, also auch wenn es ein falsches Zitat ist. Ich glaube, der Inhalt, der ihm zugeschrieben wird, dass er trösten kann, dass er ermutigen kann, der ist eben, das macht eben Psalm 23 aus. Es ist eben auch nicht die Erfahrung von David alleine. Wir lesen zum Beispiel in 1. Mose 48, Vers 15 bis 16, dass Jakob das erste Mal in einem Gebet Gott als Hirten bezeichnet. Ich bete zu dem Gott, nach dessen Willen meine Väter Abraham und Isaak sich stets gerichtet haben. Ich bete zu dem Gott, der mich wie ein Hirt mein Leben lang geführt und beschützt hat. Ich bete zu dem Gott, der in aller Not zur Stelle war und mich gerettet hat. Ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir Psalm 23 lesen. Wir sind ja keine Nomadenvölker mehr. Ich weiß nicht, wer von euch Schafe oder Kühe oder Hamsterherden hat oder was weiß ich. Wir müssen uns bewusst machen, was das bedeutet, einen Hirten zu haben. Einen, der für einen kämpft. Einen, der für einen einsteht. Einen, der sich um einen sorgt. Und wie herzlos wir heute sind, sieht man, wenn man diese Meldung anschaut, als ich die Predigt vorbereitet habe, vor nicht allzu langer Zeit, da kam ich auf einmal zig Meldungen über Schafe. Und zwei Züge überrollen mehr als 60 Schafe. In Deutschland natürlich, oder? Ich gucke ab und zu doch noch deutsche Nachrichten. Nicht nur der Wolf macht Schafen zu schaffen, zu einem schrecklichen Unfall kam es gestern Abend auf der Bahnstrecke Berlin-Hamburg bei Melkhof in Mecklenburg-Vorpommern. Interessiert euch nicht, ich weiß. Dort haben zwei Züge eine Schafherde erfasst. 61 Tiere wurden dabei getötet. Und warum? Ja, weil ein Sturm den Zaun beschädigt hat. Ja, das ist, so sind wir heute, klar. Also ich habe dann auch mal bei Berufsberatung in der Schweiz nachgeschaut. Ich glaube, es gibt in der ganzen Schweiz noch 30 Hirten. Das ist kein so prosperierender Beruf. Wahrscheinlich wollen wir auch nicht so viel bezahlen dafür als Verbraucher und deswegen haben wir diese Elektrozäune erfunden. Aber manchmal versagen die eben auch. Aber da ist doch wichtig, dass wir verstehen, Gott ist da völlig anders. Er hat nicht jemanden engagiert, der an unsere Stelle, der irgendwie da stellvertretend ist, sondern er selbst ist unser Hirte. Das ist ein Bekenntnis, das ist eine Festlegung, das ist eine Ermutigung. Und deswegen stellt dieser Psalm zuallererst die Vertrauensfrage. Wem vertraue ich in meinem Leben? Auf wen höre ich? Wem gehorche ich? Wem vertraue ich mein Leben an? Bin ich es selbst oder ist er es? Und ich weiß, dass ihr die Frage schon ganz oft gehört habt, wahrscheinlich, wenn ihr schon öfters in diese Gemeinde gekommen seid. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es schwieriger ist, die Antwort im Alltag zu geben. Dass es schwieriger ist, loszulassen und zu sagen, ich vertraue jetzt wirklich auf dich, dass du mich mit allem versorgst, was ich zum Leben brauche. Denn dieses Bild, das unterstreicht dann der Psalm 23. Beim Thema Wellness kann man ja auch aufs Thema Ernährung kommen. Ein Teil der Wellness-Branche geht es um Ernährung. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir suchen eigentlich immer nach der besten Methode, uns zu ernähren. Nach der Diät, die Werbung suggeriert sogar manchmal, du musst nur das richtige Produkt essen, während du gemütlich auf dem Sofa sitzt und am Abend bist du fitter und gesünder. Ja? Aber David lenkt zunächst mal unseren Blick ja nicht auf das, was wir essen, sondern auf die Frage, wer ernährt mich? Es geht hier nicht zunächst um die Nahrung, sondern es geht um den Wen. Wer gibt mir zu essen? Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Und deswegen stellt sich die Frage, was haben wir mit diesem Hirten gemacht? Darf er wirklich bestimmen, was wir essen? Wie wir uns ernähren? Oder versuchen wir immer noch, die Gräser selber festzulegen, die Weiden selber auszusuchen? Ich glaube, ganz praktisch könnte David damit gemeint haben, Gottes Wort. Als Jesus mal versucht wurde vom Teufel, da sagt er, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Die Bibel ist ja nicht nur Information, sondern Nährwort für Christen. Nährwort für unser Vertrauen. Nährwort für unser geistliches Wachstum. Und Gott zeigt uns, wo es Nahrung gibt. Gott behält sein Wissen nicht für sich. Ich glaube, die Bibel im Alten und Neuen Testament ist ein wunderbares Geschenk Gottes für uns. Und ich finde super, dass ihr hier so viele Bibeln rumliegen habt, zwischen den Stühlen. Aber ich hoffe, dass ihr sie auch aufmacht, dass ihr darin lest, dass ihr euch davon ernährt. Jesus sagt über sich selbst, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jetzt habe ich gemerkt, hey, ich hätte da eigentlich auch noch die Bibelverse gehabt. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Er gibt mir Brot, von dem ich mich ernähren kann. Und deswegen die Frage, vertraue ich diesem Hirten? Wer ernährt mich? Und das führt natürlich auch zu der Frage, wovon ernähre ich mich dann? Die Frage nach unserer Beziehung zur Bibel, nach unserem Umgang mit der Bibel, ist auch die Frage nach unserer Beziehung zu Gott. Wovon ernähre ich mich? Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Die dritte Frage, die mir bei der Beschäftigung mit Psalm 23 gekommen ist, ist die Frage, wie erhole ich mich wirklich? Hat auch was mit Wellness zu tun. Ich habe hier das eher ergänzt, weil es natürlich grammatikalisch hingehört, aber weil es mir auch von der Aussage her wichtig ist. Wie erhole ich mich wirklich? Und er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Natürlich geht es in eine ähnliche Richtung wie der Satz vorher. Aber auch hier wieder die Frage, bei wem komme ich zur Ruhe? Bei wem komme ich zur Ruhe? Wer führt mich? Ich habe den Eindruck, dass wir geprägt sind von der unglaublichen Rastlosigkeit. Mit unseren ganzen Smartphones und sozialen Kommunikationskanälen, mit unserem Alltag, der durchgetaktet ist, wie diese Studie zum Wellnessverhalten gesagt hat. Und ich glaube, dass wir eine bewusste Entscheidung brauchen in unserem Leben, was möchte ich eigentlich verpassen? Ich weiß nicht, ob andere Generationen die Frage auch hatten, aber ich glaube, für unsere Generation ist es eine wichtige Frage, dass wir uns mal entscheiden, Dinge zu verpassen. Dass wir uns entscheiden, Dinge nicht zu machen, bleiben zu lassen, anderen die gute Party zu gönnen und uns selbst einen Waldspaziergang oder irgendwas anderes. Ich denke, müssen wir wirklich auf der Überholspur leben? Müssen wir wirklich immer reicher werden? Materiell meine ich natürlich. Brauchen wir all das, was wir uns leisten wollen? Nichts gegen Fleiß, nichts gegen Erfolg, nichts gegen Reichtum, nichts gegen Arbeit und einen dicht gedrängten Terminkalender. Aber ich glaube, Gott möchte uns auch einladen, zur Ruhe zu kommen. Manchmal, wenn wir so nach Ruhe über Ruhe reden, dann ist es ja ganz interessant, dass wir so die Formulierung verwenden, ich brauche Abstand. Oder? Jemand braucht Abstand. Jetzt muss ich mal ein bisschen Abstand vom Alltag bekommen. Abstand von der Arbeit. Von wem oder was brauche ich denn Abstand? Brauche ich eigentlich auch mal Abstand von mir? Oder heißt zur Ruhe kommen für mich nur zu mir kommen? Oder heißt zur Ruhe kommen, zu Gott kommen, zu meinem Hirten kommen? Wie erhole ich mich wirklich? Erhole ich mich, indem ich zu mir komme oder indem ich zu meinem Vater im Himmel komme, zum guten Hirten? Und die Frage ist ja auch, was suche ich denn eigentlich bei diesem Hirten? Oder was suche ich, wenn ich Erholung habe? Suche ich neue Inspiration oder suche ich einfach die Begegnung mit dem Hirten? Vielleicht halte ich es auch einfach mal aus, dass ich nichts Besonderes erlebe, dass nichts passiert beim Bibellesen oder dass die Bibel mir was sagt, was ich schon lange weiß. Vielleicht halte ich es auch einfach mal aus, dass der Hirte schweigt. Oder ich breite meine Sorgen, meine Last vor ihm aus. Und ich merke das immer wieder, dass wir auch in der Seelsorge, dass uns manche Probleme beschäftigen und dass wir eigentlich noch gar nicht wirklich damit zu Gott gekommen sind. Dass wir noch gar nicht aufgehört haben, uns selbst um alles zu kümmern und unserem Hirten hinzulegen. Natürlich trage ich eine Verantwortung für mein Leben. Natürlich mache ich mir Gedanken darüber, wie meine Kinder Hausaufgaben machen. Ob sie gut sind in der Schule, ob sie fleißig sind. Natürlich kenne ich all diese Gedanken. Aber haben wir das schon Gott hingelegt? Haben wir darüber mit ihm geredet? Was wir uns wünschen für das Leben unserer Kinder, wonach wir uns sehnen? Was hindert mich denn eigentlich, Ruhe zur Ruhe zu kommen? Es ist ganz interessant, dass wir ja eigentlich, dass die Ruhe in die Schöpfung integriert ist. Wenn wir 1. Mose 2 lesen, dann heißt es ja, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Manchmal ist die Bibel so komisch, dass sie Dinge immer zweimal sagt, um sie zu betonen. Ja, ich habe irgendwann mal, hat meine Frau mir gesagt, gell, wenn wir den Montag nicht frei machen, dann arbeiten wir eigentlich 14 Tage am Stück. Also wenn wir keinen Sonntag halten in eurem Fall, dann arbeitet ihr 14 Tage am Stück. Dafür seid ihr aber nicht geschaffen. Wir sind nicht dafür geschaffen, immer Vollgas zu geben. Wir brauchen Ruhe. Und ich glaube, Gott hat uns hier ein Beispiel gegeben. Warum hat Gott denn am siebten Tag geruht? Weil er erschöpft war? Nein. Weil er uns ein Vorbild sein möchte, weil er uns ein Vorbild geben möchte. Und dann fügt er das ja auch noch in die 10 Gebote ein und sagt zu seinem Volk, halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche, er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Dieser Tag, der gehört Gott. Wir haben nicht den Sabbat, nicht den Samstag, sondern den Sonntag, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist. Das ist ja der Hintergrund, warum wir Sonntagsgottesdienst feiern. Das ist dann so in unserer Kultur auch Tradition geworden. Aber der Hintergrund ist die Auferstehung. Das ist der Tag, der Jesus gehört. Und ich merke das immer wieder, das ist auch gerade bei Familien ein Thema. Ich glaube nicht, dass man den ganzen Sonntag nur mit Bibel lesen und ohne Bewegung und ohne Familienzeit verbringen muss. Aber die Frage ist doch, wann gehe ich zum Beispiel in Gottesdienst? Und ich merke manchmal Familien, die sagen, ach, jetzt brauchen wir eine Auszeit, jetzt gehen wir mal nicht in Gottesdienst. Und ich wette mit den Eltern, wenn dann die Kinder 14 Jahre alt sind, fängt die Diskussion an und irgendwann sagen die Kinder, du gehst auch nicht jeden Sonntag in Gottesdienst. Und ich sage gar nicht, dass man in Gottesdienst gehen muss, damit man die Kinder davon überzeugen kann. Aber glauben wir es denn wirklich, dass die Begegnung mit Gott lebensnotwendig ist für uns? Brauchen wir diesen Hirten? Nutzen wir doch diese Zeit. Das ist ganz interessant, John Piper, ich weiß nicht, wer das kennt, wer John Piper kennt, ein Theologe aus Amerika, der hat mal eine kleine Theologie des Schlafes aufgestellt. Es gibt ja sogar in der Wirtschaft diesen Satz, snoozing is losing. Ha? Eine Zeit lang gab es Top-Manager, die sich damit gepriesen haben, wie wenig sie schlafen. Ich glaube, Elon Musk ist einer von denen, die inzwischen nur noch mit Schlafmittel schlafen können. Und andere Manager inzwischen, die preisen sich dafür, dass sie einen 8-Stunden-Schlaf haben. Letztens war in der Zeitung dieser Artikel, arbeiten Sie noch oder schlafen Sie schon? Ein Mittagsschlaf steigert die Leistungsfähigkeit. Darin sind sich viele Forscher einig. Manche US-Konzerne bieten daher Schlafräume an. In deutschen Büros ist man dagegen immer noch skeptisch. Snoozing is losing. Ich versuche einen Powernap zu machen jeden Tag, auch als Pastor. Genau. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mir das selber einteilen kann. Aber wenn man mal überlegt, dann ist Schlaf ja wirklich Ausdruck davon, dass wir auf Gott angewiesen sind, oder? Wer schläft, kann nicht alles überwachen. Wer schläft, ist darauf angewiesen. Also Schlaf führt uns unsere Grenzen vor Augen und Schlaf führt uns die Andersartigkeit von Gott vor Augen. Wir lesen im Psalm 127, Vers 2, vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt und dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen, denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Ein Kollege von mir hat mal mit dem argumentiert und hat sich nicht auf die Prüfung vorbereitet, ist dann durchgefallen. So ist das, glaube ich, nicht gemeint. Aber ich glaube, wir sind eher auf dem anderen Auge krank. Wir sind immer am Pushen, 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 mehr, mehr, mehr. Die Frage ist, wo machen wir denn mal weniger? Da merken wir können nicht alles aus uns rausholen. Und von Gott sagt Psalm 121, ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Deswegen kann Schlafen, Computer abschalten, auch ein Ausdruck von Glauben und Vertrauen sein. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Hunger gemacht auf Psalm 23, Vers 1 und 2. Ist, glaube ich, ein Einstieg in die Vertrauensschule. Die Einladung zum Vertrauen. Die Einladung, sich zu überlegen, wie ernähre ich mich? Woher bekomme ich meine geistliche Nahrung? Wie regelmäßig lasse ich mich von Gott versorgen? Und die zweite Frage auch, wie erhole ich mich? Bei wem erhole ich mich? Wovon brauche ich Abstand? Brauche ich mal Abstand von mir? Wo bin ich ganz bei Gott? Wo komme ich zur Ruhe? Ich will noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du mehr als Wellness für uns möchtest. Dass du uns nicht nur mit einem Programm versorgst, nicht nur mit Material, sondern dass du uns auch persönlich begegnest. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du der gute Hirte für unser Leben bist. Und dass auch wir, die wir keine Ahnung von Schafen haben, wissen dürfen, du bist wirklich ein guter Hirte. Du lässt dein Leben für die Schafe. Ich danke dir für all das, was du uns schenkst. Danke für die Nahrung, danke für die Ruhe. Danke für die Weisheit, für die Korrektur, für die Liebe und Freundlichkeit, für die Kraft und die Hoffnung, die in deinem Wort steckt. Danke für die Ermutigung, die Begabung, die Befähigung. Danke, dass du sogar gute Werke für uns vorbereitet hast. Danke, Herr, dürfen wir in dem Vertrauen leben, dass du wirklich ein Hirte bist, dem nichts entgeht, der nicht beim Mittagsschlaf vom Wolf überrascht wird. Danke, Herr, dass wir im Vertrauen leben dürfen, heute und morgen. Und auch dann, wenn wir nicht weitersehen, dass wir dann wissen dürfen, du bist der gute Hirte. Amen.